Sozialgestaltung, der Podcast.
Hier diskutieren wir alles Aktuelle zu den Themen Sozial- und Gesundheitswirtschaft.
Gemeinsam, sozial, wirksam.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sozialgestaltung, der Podcast. Heute geht es um das Thema Eingliederungshilfe. Natürlich habe ich auch heute zwei Expertinnen an meiner Seite. Von der Sozialgestaltung begrüße ich Frau Carolina Schrage, Beraterin im Bereich Sozialwirtschaft und spezialisiert auf die Eingliederungshilfe. Hallo Carolina.
Hi.
Außerdem freue ich mich über einen externen Gast, der uns eine Menge aus der Praxis berichten kann. Tobias Aretz, Geschäftsführer bei der Wohnen für Menschen mit Behinderung GmbH. Hallo Herr Aretz, begrüße Sie.
Guten Tag, Frau Wolski.
Ja, und dann würde ich auch eigentlich schon das Mikro an die Carolina weitergeben, die heute das Interview führen wird. Und genau, vielleicht können Sie beide sich am Anfang des Podcasts unseren ZuhörerInnen einfach mal vorstellen.
Ja, mein Name ist Tobias Aretz. Ich bin Geschäftsführer bei der Wohnen für Menschen mit Behinderung GmbH. Das ist eine Tochter der Lebenshilfe im Rheinisch-Bergischen Kreis, für die ich ebenfalls als Geschäftsführer tätig bin. Zusätzlich gehört dazu noch ein Inklusionsbetrieb, ein Hotel, was wir betreiben. Und ich bin gelernter Heilerziehungspfleger und habe anschließend soziale Arbeit studiert und dann einen Masterabschluss in Sozialmanagement umgesetzt. Und Geschäftsführer bin ich jetzt seit 2020, habe davor immer im Rahmen der Eingliederungshilfe in verschiedenen Positionen gearbeitet und freue mich über die Einladung zum heutigen Podcast.
Ja, schön, dass Sie da sind. Ich würde auch noch zwei Sätze ganz kurz zu mir sagen. Carolina Schrage, mein Name. Ich bin jetzt seit gut 2 Jahren bei der Sozialgestaltung in Köln und bin ursprünglich gelernte Sozialarbeiterin, habe lange in der Wohnungslosenhilfe gearbeitet, erst auch dort als Sozialarbeiterin und später als Einrichtungsleitung, habe nochmal einen Master draufgesetzt im Sozialmanagement und bin jetzt eben hier federführend für den Bereich der Eingliederungshilfe zuständig. Ich freue mich total, dass Sie ja unser Podcast-Gast heute sind. Und wir haben uns ja im Vorfeld auch schon mal kurz unterhalten zur Vorbereitung, sodass wir jetzt direkt eigentlich inhaltlich einsteigen können. Sie haben ja schon gesagt, Sie verantworten den Bereich Wohnen. Und gerade im Bereich Wohnen ist ja im Rahmen der BTHG-Umstellung in den letzten Jahren echt einiges passiert und wird wahrscheinlich auch noch einiges passieren. Da sind wir noch lange nicht am Ende. Vielleicht können Sie uns ein bisschen was dazu erzählen, welche strategischen Themen Sie im Moment stark begleiten, wie Sie sich für die Zukunft aufstellen, was da Ihre Themen im Moment sind.
Ja, gerne. Ich freue mich auch hier zu sein. Also strategische Themen gibt es natürlich ganz viele, die uns da gerade beschäftigen. Das beginnt ja schon beim Fachkräftemangel, dem wir begegnen müssen und viele andere Themen, die da reinspielen. Jetzt auf die konkreten Angebotsstrukturen zu kommen, ist es so, dass wir eine extrem hohe Nachfrage an Wohnplätzen haben von Menschen, die eine Geistesbehinderung gleichzeitig einen hohen Pflegebedarf haben. Da gibt es in der Versorgungslandschaft einfach ein zu geringes Angebot. Und das Gleiche gilt für Menschen mit herausforderndem Verhalten. Zum Teil haben wir da Anfragen vorliegen von Menschen, die wirklich schon ja viele Einrichtungen durchlaufen haben, wo es nicht funktioniert hat. Und diese beiden Zielgruppen sind wirklich so der Bereich, in dem sich die Träger meines Erachtens aufstellen müssen, um entsprechend auch da entsprechende Wohnangebote zur Verfügung zu stellen. Gleichzeitig ist es so, dass viele Menschen mit geistiger Behinderung eben aus diesem klassischen Wohnhausalltag heraus wollen. Das heißt also eigene Apartments anstreben, kleinere Wohngemeinschaften anstreben. Ja, in dem Bereich gilt es sich ebenso aufzustellen. Und ja, das ist natürlich eine große Herausforderung, diese Ansprüche gleichzeitig zu bedienen, weiterzuentwickeln, zumal ja auch das Thema ambulantes Setting doch schon personalintensiver ist. Und wir versuchen natürlich dem zu begegnen hier in unserem Wirkungskreis, dem Rheinisch-Bergischen Kreis. Zurzeit planen wir beispielsweise einen Neubau, in dem wir eben diese beiden Leistungsangebote miteinander kombinieren wollen. Das heißt, sowohl Wohngruppen schaffen als besondere Wohnformen mit rollstuhlgerechten Apartments, als auch eigene Wohnungen, die dann im ambulanten Setting bedient werden können. Haben wir jetzt ganz aktuell auch in der vergangenen Woche die Baugenehmigung für erhalten. Also da machen wir uns auf den Weg. Da gibt es tatsächlich auch gute Förderstrukturen, muss man sagen, die das Bauprojekt entsprechend ganz gut begleiten. Ja, ganz aktuell haben wir auch in diesem Jahr mitverantwortlich eine Wohngruppe eröffnet, die als ambulantes Setting läuft. Da haben wir eine Kooperation mit einer Elterninitiative und einem Pflegedienst. Da sind Einzelapartments, die bewohnt werden von sehr jungen Menschen mit Behinderung, sind alle unter 30. Ja, bringen sehr, sehr heterogene Anforderungen mit. Das heißt, zum Teil sehr hoher Pflegebedarf. Ja, dort sind wir 24/7 als ambulanter Dienst im Einsatz. Der Pflegedienst kommt stundenweise hinzu, mehrfach am Tag. Also da war schon hoher Planungsaufwand und sehr gute Absprachen nötig. Und das sind so die Themen, die wir gerade angehen. Das, was unsere Angebote angeht, da wollen wir natürlich uns entsprechend auch weiter aufstellen, ohne natürlich aus dem Blick zu verlieren, dass wir das auch alles irgendwie refinanzieren müssen.
Da haben Sie auf jeden Fall eine Menge vor und sind, glaube ich, in vielen Bereichen auch ja, am Puls der Zeit, wenn man das so sagen kann, ne? Also gerade Thema Pflegebedürftigkeit, Eingliederungshilfe, die Kombination, die kriegen wir bundesweit immer wieder mit, dass das einfach zunehmend schwierig wird. Wie geht man damit um? Wie kann man diesem Bedarf entsprechen? Vielleicht könnten wir noch mal ganz kurz, weil das der erste Podcast zur Eingliederungshilfe bisher ist, vielleicht könnten Sie noch mal 2, 3 Sätze zu Ihrer Zielgruppe sagen. Was bringen die für Themen mit? Was bringen die für Schwierigkeiten mit? Dass vielleicht alle Zuhörer da auch wissen, welche Themen da im Vordergrund stehen.
Ja, gerne. Also im Bereich Eingliederungshilfe ist es bei uns so, dass wir entsprechend Leistungsvereinbarungen mit dem Kostenträger geschlossen haben, die zum einen auf Menschen mit geistiger Behinderung zugeschnitten sind. Also ganz klassisch Menschen, die entsprechend einfach eine Lernschwierigkeit mitbringen. Plus gehört dazu natürlich auch das Thema Kombination mit einer körperlichen Behinderung. Das heißt, wir betreuen sowohl Menschen, die nur eine geistige Behinderung haben, in Anführungszeichen, als auch Menschen, die da einen höheren Unterstützungsbedarf haben, auch was die Pflege angeht. Ebenso gehört zur Eingliederungshilfe, dass Menschen mit psychischer Erkrankung von uns betreut werden können. Hier hauptsächlich in der Einzelbetreuung, im häuslichen Umfeld. Ich hoffe, dass das die Frage ganz grob erstmal beantwortet.
Auf jeden Fall, ja. Dann kriegt man nochmal so einen groben Überblick, um wen geht es eigentlich, über welche Menschen sprechen wir denn gerade, welche Thematiken bringen die mit. Sie haben eben schon angesprochen, Sie haben ein neues Projekt zusammen mit einer Elterninitiative für Menschen mit geistiger Behinderung, die noch sehr jung sind und mit Pflegebedarf, der dazukommt. Da sind Sie eben mit der Elterninitiative und mit einem ambulanten Pflegedienst in der Kooperation. Das ist ja ein super spannendes Projekt. Wie sind Sie das angegangen? Wie sind Sie dazu gekommen? Und wie sieht es in der Umsetzung im Moment aus?
Ja, das ist wirklich spannend. Das Projekt hat eine Vorlaufzeit von fast 10 Jahren, kann man sagen. Das heißt also, mein Vorgänger in der Geschäftsführung hat damals den ersten Kontakt geknüpft und ist im Gespräch geblieben mit dieser Elterninitiative, die sich damals auf den Weg gemacht haben, zu sagen, wir möchten was Eigenes schaffen für unsere Kinder. Also damals waren es tatsächlich dann auch noch Kinder zu diesem Zeitpunkt, wollen eben nicht klassisches Wohnhaus-Setting nutzen. Und das sind Menschen, die sich kennengelernt haben in der Förderschule. Viele von den Menschen, die jetzt in dem Projekt wohnen, sind in eine Schulklasse gegangen. Entsprechend hatte das eine hohe Vorlaufzeit, die zuerst einfach mal umgesetzt wurde, dass man sich halbjährlich oder jährlich ausgetauscht hat über den Stand der Dinge. Es ging ja da um Grundstückssuche etc. Wie soll dann die Wohngruppe baulich aussehen? Auf was ist zu achten? Wo wir dann natürlich, beziehungsweise in dem Fall noch mein Vorgänger, einfach mit der Expertise zur Seite stehen konnte, da wir ja insgesamt 7 Einrichtungen selber betreiben, bestand da also entsprechend auch genügend Vorwissen, um da beratend zur Seite zu stehen. Ja, so richtig intensiv wurde das dann 6 bis 9 Monate vor Einzug, wo es natürlich ging, vor allem die Bedarfe zu erfassen, die die Menschen mitbringen. Also sowohl die Einzelbedarfe als auch die Bedarfe, die im Gruppenkontext entstehen. Denn es war von vornherein klar und so auch abgesprochen, dass natürlich ein sehr lebendiges Gruppenleben entstehen soll und einfach Synergieeffekte entstehen sollen. Das heißt, die Menschen, die etwas weniger Unterstützungsbedarf haben, entsprechend sich auch einbringen für die Personen, die dort etwas größeren Bedarf haben an Hilfestellungen im Alltag. Ja, diese Bedarfsermittlungen, die wir da vorgenommen haben, haben wir dann gemeinsam mit einem Pflegedienst auch abgeglichen und Da war es einfach extrem wichtig, eine klare Trennung zu finden. Das ist aus meiner Sicht schwierig, da die Leistungen ja gleichrangig beurteilt werden, also Pflegeleistung, Eingliederungshilfeleistung. Und das war natürlich ein großer Aufwand und da mussten wir auch entsprechend erstmal zusammenwachsen, um das gut vorzubereiten. Wir haben natürlich mit dem Kostenträger, also in unserem Fall mit dem Landschaftsverband, Vorgespräche geführt, welche Leistungssegmente sind denn möglich, was kann beantragt werden. Vor allen Dingen war uns wichtig, entsprechend die Leistungen abbilden zu können, die nicht im Einzel- oder Gruppenkontext geschehen, sondern die wir auch durch Präsenz einfach erbringen. Also vor allen Dingen die Nacht. Im besten Fall schlafen alle, aber natürlich fallen da Pflegeleistungen oder Ähnliches an. Und auch der Bereich Vormittag war ein Knackpunkt. Eigentlich gehen all diese Menschen arbeiten. Aber was ist bei spontanen Krankheitsausfällen, wenn die zu Hause bleiben müssen, wenn Termine anstehen? Also wie ist das zu regeln? Da hatten wir gute Vorgespräche mit dem Kostenträger und haben entsprechend da auch für diese beiden Tageszeiten ganz besonders pauschale Leistungsmodule beantragt. Es ist so, dass das für 9 Menschen natürlich auch personalintensiv ist. Es war ein Angebot, was bei uns neu hinzugekommen ist. Wir hatten dann irgendwann ein klares Startdatum, also Januar. Und dann galt es für uns, ein komplett neues Team aufzubauen. Also wir haben da insgesamt knapp 10 Vollzeitäquivalente, die der Bedarf ergeben hat. Ja, das punktgenau auf Januar bei der aktuellen Situation auf dem Fachkräftemarkt. Das war natürlich schon eine intensive Herausforderung, der wir uns da stellen mussten. Dieses Angebot zu planen, mehrere Monate, da fließen unheimlich viele Ressourcen rein, die auch in der Refinanzierung aus meiner Sicht nicht wirklich gewürdigt werden. Also da kann man sich wirklich nur auf den Weg machen, wenn alle an die Sache glauben und entsprechend auch einfach die Ressourcen intern zur Verfügung stehen und gerade nicht durch hohes Krisenmanagement oder Ähnliches woanders gebraucht werden. Und die Absprache mit der Elterninitiative war natürlich auch intensiv. Sie können sich vorstellen, 9 Elternpaare, die da zusammentreffen mit unterschiedlichen Ansprüchen. Es war für viele von den 9 wirklich der erste Auszug aus dem eigenen Elternhaus. Das ist natürlich ein Thema, das war in der Vorbereitung intensiv, das ist nach wie vor intensiv. Das hatte entsprechend auch einfach einen hohen Wert, da verbindliche Regeln etc. festzuschreiben, Protokolle über die Treffen zu führen, damit die Absprachen einfach fixiert sind. Ja, so sind wir das Thema angegangen. Hatten das Glück, dass wir da wirklich zuverlässige Partner an der Seite hatten mit dem Pflegedienst und der Elterninitiative und konnten dann im Januar starten. Eben weil es ganz neu war, haben wir uns darauf geeinigt, dass die Einzüge jetzt nicht alle auf einen Tag fallen, sondern sukzessive die Menschen dazukommen. Da alle im eigenen Elternhaus oder fast alle im eigenen Elternhaus waren, ging das auch ganz gut. Also es war auch sehr wichtig, dass das schrittweise erfolgte. Das ist komplett neu natürlich für die Klienten, die da einziehen, auf einmal nicht mehr zu Hause zu wohnen, sondern von einem Team aus Fremden sozusagen betreut zu werden. Da hatten wir einige Treffen natürlich auch mit den Klienten im Vorfeld, aber es war natürlich am Anfang schon eine große Veränderung und gerade auch ein Team, was noch nicht in der Konstellation zusammengearbeitet hat, neu beim Arbeitgeber war, 2 Teams, also Pflegedienst und ambulant betreutes Wohnen, die sich kennenlernen mussten, die Absprachen treffen mussten. Ja, aber so sind wir jetzt am Start seit Januar. Es ist also ein halbes Jahr ungefähr, läuft das und insgesamt haben sich die intensiven Vorbereitungen auf jeden Fall ausgezahlt. Natürlich treten immer wieder Themen auf, die neu besprochen werden müssen, aber ich kann da wirklich nur positiv drüber berichten, sich das einfach zu trauen und ja, entsprechend solche Dinge anzugehen.
Warten Sie lange auf die Zahlungen der Kranken- und Pflegekassen? Mit den zuverlässigen Factoring-Lösungen der Sozialfactoring GmbH erhalten Sie Ihr Geld unabhängig von den Zahlungszielen der Kostenträger. So bleiben Sie finanziell unabhängig und können sich ganz um Ihre Patientinnen und Patienten kümmern. Stellen Sie jetzt Ihre unverbindliche Konditionsanfrage direkt auf sozialfactoring.de.
Das ist sehr schön zu hören. Sie haben das eben schon kurz angesprochen. Die Eingliederungshilfe und die Pflege sind ja gleichrangig, entsprechend der Gesetzgebung. Das heißt, das ist natürlich gerade vor dem Hintergrund, dass aus 2, ich nenne es mal ganz platt, Töpfen geschöpft wird, auch schwierig, weil man die Leistungen, Pflegeleistungen, Eingliederungshilfeleistungen sehr stark voneinander trennen muss, um das entsprechend bei der Pflegekasse, aber auch beim, in Ihrem Fall Landschaftsverband Rheinland, entsprechend zu beantragen. Gerade bei dem Thema Betreuung sind die Leistungen ja nicht immer klar abzugrenzen. Können Sie mir sagen, wie Sie das angegangen sind, wie Sie das mit dem Landschaftsverband und vielleicht auch mit den Pflegekassen besprochen haben? Weil da können sicherlich auch andere Träger noch einmal von profitieren, wenn Sie da ein, zwei Sätze zu erzählen könnten.
Ja, gerne. Also das war natürlich ein großer Berg, vor dem wir standen, und eben das aufzuschlüsseln, weil das sowohl für den Pflegedienst als für uns auch neu war, das Thema. Wichtig aus meiner Sicht war und hat sich einfach jetzt im Nachhinein auch erwiesen, dass erstmal intern eine Klarheit hergestellt wird. Das heißt, bevor irgendwas an die Kostenträger geht, an Anträgen oder an Informationen, dass sich ambulant betreutes Wohnen und Pflegedienst einig sind, wie wollen wir das machen. Das war nicht einfach zu Beginn. Auch betriebswirtschaftliche Interessen sind dann natürlich von hoher Bedeutung, muss man ganz klar so benennen. Deswegen hat das schon einige Runden benötigt, um klar zu haben, wer wird was beantragen, wer sieht sich wo zuständig und wer kann an welcher Stelle auch entsprechend auskömmlich die Leistungen anbieten. Wir haben den Austausch da immer weiter gesteigert und sind dann zum Glück einfach in konstruktiven und sehr, sehr wertvollen Austausch gekommen. Wir sind quasi jeden der neuen Klienten einmal komplett durchgegangen und haben dann ganz klar getrennt, wo ist welcher Träger zuständig, und sind erst mit dieser internen Klarheit an die Kostenträger herangetreten. Für den Pflegedienst ist die Besonderheit, dass das entsprechend nicht alles über die Pflegekasse abgedeckt war. Das heißt, auch der Pflegedienst musste für einen Teil der Klienten Anträge beim Landschaftsverband stellen, und zwar für den Bereich Hilfe zur Pflege. Das kam noch hinzu, sodass wir nachher auch dahin gekommen sind, dass der Landschaftsverband in die Wohngruppe gekommen ist, mit uns und dem Pflegedienst gemeinsam einmal die Klienten, die es betraf, interviewt hat, um auch sich selbst ein Bild von dem Bedarf zu machen. Da ist aber dann entsprechend klar geworden, dass 100% der Themen, die wir im Vorfeld getrennt haben und zugeordnet haben, auch so von den Kostenträgern selber zugeordnet worden. Das heißt, der Bedarf wurde bestätigt, den wir erfasst haben. Die einzelne Bepreisung ist dann wieder ein anderes Thema. Also der Bedarf ist klar, die Zuordnung ist klar, aber der Preis für die einzelnen Leistungen ist über die Pflegekasse schnell gedeckt worden. Das habe ich so mitbekommen von den Kollegen. Im Bereich Hilfe zur Pflege und Eingliederungshilfe ist die Bepreisung auch nach 6 Monaten noch nicht vollständig klar geregelt. Das heißt, beide Träger sind da entsprechend in Vorleistung gegangen. Auch das ist ein Thema, mit dem man sich auf jeden Fall im Vorfeld auseinandersetzen sollte. Also wieder ganz, ganz früh die Anträge stellen und das klären. Was natürlich schwierig ist, weil sich natürlich im Laufe der ersten Wochen nach Einzug einfach noch viele Themen ergeben haben, die in der Vorplanung so nicht festgestellt werden konnten, wie das dann im realen Alltag aussieht. Das ist heute noch nicht gänzlich abgeschlossen. Wie ich gerade schon sagte, das sollte man einfach mit einplanen. Das haben wir auch mit eingeplant in unserer Planung, dass wir da entsprechend erstmal schon längeren Zeitraum in Vorleistung gehen müssen und uns nicht mit zu niedrigen Preisen entsprechend zufrieden geben und dafür halt schnell in der Liquidität da unterstützt werden, sondern dass das schon einfach ein auskömmliches Angebot am Ende sein muss.
Sie haben ja auch zu Beginn schon das ganze Thema Fachkräfte, Fachkräftemangel angesprochen. Das ist in jeder Branche und natürlich gerade im Bereich Pflege und auch in sozialen Bereichen ja unfassbar präsentes Thema gerade. Wenn Sie ja auch nachts eine Betreuung haben und auch eine Betreuung durch Fachkräfte haben, brauchen Sie natürlich mehr, logischerweise mehr Fachkräfte, als wenn, ich sag mal, das jetzt Menschen wären, die nachts grundsätzlich alleine auskämen. Das ist ja auch schon mal eine Entscheidung, die man im Vorfeld trifft und sagt, okay, der Bedarf ist da, aber wir schaffen es auch, entsprechend genügend Fachkräfte wahrscheinlich zu bekommen. Das muss ja die Ausgangssituation gewesen sein. Wie gehen Sie das ganze Thema Fachkräfte an und wie gehen Sie gerade auch dort mit vakanten Stellen um? Das ist ja nicht einfach dann, ich sag mal, wegzudenken, in Anführungszeichen, und sagen, ah, kriegen wir schon irgendwie gewuppt, weil nachts muss die Fachkraft ja eben da sein, sie muss präsent sein.
Ja, also wir sind dem Thema natürlich schon seit mehreren Jahren begegnen wir, indem wir einerseits einfach die Arbeitsbedingungen verbessert haben, die Bezahlung verbessert haben, mehrere Zusatzleistungen einfach anbieten und natürlich unheimlich in Rekrutierung investieren, das heißt regelmäßig neue Kampagnen machen etc. Ich glaube, das ist mittlerweile für alle Träger einfach gar nicht mehr anders möglich. Es ist für uns sehr wichtig, da wir auch gerade im ländlichen Raum ja agieren, einfach mehr präsent zu sein. Und ganz konkret gehen wir auch damit um, dass wir, wenn Vakanzen einfach länger bestehen, wir das nicht auf die Bestandsmitarbeitenden verteilen, das heißt Überstunden, 6-Tage-Wochen oder ähnliches, sondern natürlich dann zwar mit Bauchschmerzen, aber auch das Thema Leasing einsetzen. Ich halte das Konstrukt, wie es gerade besteht, dass das Leasing so einfach möglich ist, nicht für gut, dass der Preis bestimmt wird über die Nachfrage, die natürlich beim Fachkräftemangel einfach hoch ist, halte ich auch nicht für richtig. Dass es auch nicht refinanziert ist über die Leistungsträger, ist natürlich auch ein Problem, aber aus meiner Sicht führt im Moment noch kein Weg dran vorbei, wenn es ganz eng wird, darauf zurückzugreifen, um eben das Bestandspersonal zu entlasten oder nicht zusätzlich zu belasten. Und auch jetzt in dem Projekt haben wir das im Budget mit eingepreist. Wir mussten nicht zurückgreifen darauf, zum Glück, weil wir eben das Team stellen konnten zum Projektstart. Genau, das hat uns natürlich auch sehr gefreut. Aber auch da haben wir es tatsächlich mit eingepreist, dass es zum Start einen Zeitraum geben könnte, wo das nötig ist, um eben einfach die Betreuung sicherzustellen. Und zwar ist ganz wichtig, von vornherein Stabilität zu gewährleisten. Das heißt jetzt nicht darauf zurückzugreifen, dass dann vielleicht doch einige Eltern ihre Kinder wieder zeitweise zurückholen müssen. Das hätte einfach die Eingewöhnung erschwert und hätte ja auch Auswirkungen auf die anderen Leistungen gehabt, die da erbracht werden. Von daher ist das noch ein Thema. Ich hoffe aber, wir können uns jetzt auch in den nächsten Monaten da komplett verabschieden. Gerade natürlich alles daran setzen, in den anderen Einrichtungen auch die vakanten Stellen zu besetzen.
Drück die Daumen, dass das zeitnah gut funktioniert.
Ja, vielen Dank.
Gibt es allgemein noch Tipps, bei denen Sie sagen, da könnten andere Träger von profitieren, wenn sie ein solches Angebot eröffnen wollen oder sich mit so einer Thematik auseinandersetzen wollen? Das Thema Finanzierung hatten wir eben schon mal ganz kurz. Da haben wir schon mal 2, 3 Hinweise auch zugegeben, was sinnvoll sein kann, wie viel Vorlaufzeit es auch gegebenenfalls braucht. Gibt es darüber hinaus noch weitere Anhaltspunkte, wo Sie sagen, ah Mensch, Ratschläge, die würde ich gerne mitgeben?
Ja, also für uns war ganz wichtig, wir haben das nur gemacht, weil eben die neue Wohngruppe infrastrukturell einfach sehr gut angebunden ist. Also wir haben da eine entsprechende Anbindung an die Stadtbahn, wir haben genügend Parkplätze. Also all diese Themen, also Infrastruktur, um Personal zu gewinnen, ist einfach sehr wichtig. Und das hätten wir, wenn das wieder im ländlichen Raum gewesen wäre, uns nicht zugetraut, wenn wir ohnehin schon Probleme haben, unsere Stellen zu besetzen, nochmal einfach ein neues Angebot on top zu schaffen. Das wäre auch extrem schwierig intern zu vermitteln gewesen. Wir sagen, wir haben ja Stellen unbesetzt, aber wir machen noch ein neues Angebot, wo wir nochmal 10 neue Stellen brauchen. Also es musste irgendwas anderes sein als das, was wir jetzt schon haben, von der Lage her, von der Anbindung her. Was ich eben sagte, also Vorklärung mit dem Kostenträger sollte auf jeden Fall passieren. Welche Leistungsmodule sind möglich? Was kann beantragt werden? Das war auch gut. Da wurden wir auch entsprechend gut beraten. Hat uns ermutigt, diesen Schritt zu gehen. Und es hat sich einfach herausgestellt, dass der Kooperationspartner oder die Kooperationspartner, da muss einfach eine gute Beziehung hergestellt werden. Das heißt, ich würde dem Ganzen auf jeden Fall einen hohen Vorlauf geben, damit man sich kennenlernen kann, die Bedürfnisse abgleichen kann, die Zuverlässigkeit testen kann und nicht wahlweise einfach irgendwo einsteigen oder das nächstbeste Angebot nehmen, weil es sich gut anhört, sondern da wirklich in die Beziehung zu gehen und ganz klare Regeln zu treffen, ganz klare Absprachen zu treffen. Ja, das würde ich sagen, sind so die wichtigsten Faktoren, die so ein Projekt begünstigen. Plus muss natürlich intern einfach eine hohe Motivation bestehen. Das heißt, das kann ich natürlich nicht alleine machen. Ich habe da ganz tolle Mitarbeitende, die sich in das Projekt reingekniet haben, die das mitgeplant haben, die ganz hohen Einsatz gezeigt haben, neben ihren sonstigen alltäglichen Aufgaben eben das mitzuplanen und motivierte Leute, die die Ressourcen einfach aufbringen können, vor allen Dingen in der intensiven Vorplanung, 6, 9, 12 Monate, die es da benötigt, um die Weichen zu stellen, sind unabdingbar, um so ein neues Projekt anzugehen.
Sie sind in der Sozialwirtschaft oder im Gesundheitswesen tätig und fragen sich, welche Rolle künstliche Intelligenz in Ihrer Branche spielt? Dann dürfen Sie unseren Kongress der Sozialwirtschaft nicht verpassen.
Am 25. und 26. November dreht sich alles um das Thema KI in der Sozial- und Gesundheitswirtschaft. Mit spannenden Vorträgen, Best Practices und Diskussionen.
Erfahren Sie, wie KI unser Tagesgeschäft verändert, welche Chancen sie bietet und welchen Herausforderungen unsere Branche ausgesetzt ist. Zudem haben Sie die Möglichkeit, sich mit Expertinnen und Experten auszutauschen, um wertvolle Impulse für Ihre Arbeit zu gewinnen.
Alle Informationen und die Anmeldung finden Sie auf unserer Website unter www.sozialgestaltung.de. Seien Sie dabei, wir freuen uns auf Sie.
Ja, das stemmt man nicht als Einzelperson, ganz klar. Da braucht es einfach gute Mitarbeiter, gute Kollegen, die da mit bei sind.
Absolut. Also ich sag mal ganz konkret, was den Alltag angeht, habe ich wirklich natürlich am wenigsten Einfluss gehabt. Also es wäre ohne meine Kolleginnen da nicht möglich gewesen, da überhaupt die Weichen zu stellen.
Darf ich fragen, ob es Punkte oder Zeiträume gab, wo Sie gesagt haben, Mensch, da hätte ich mir nochmal einen externen Blick gewünscht, vielleicht nochmal eine Begleitung von der Beratung auch nochmal ein bisschen mehr oder was heißt ein bisschen mehr, überhaupt nochmal Input oder nochmal eine Rückversicherung, eine Frage, wie ich damit besser umgehen könnte. Gab es da Themen?
Ja, was wir eben schon angesprochen haben, also diese Trennung der Leistungen, die gleichrangig sind, das war schon sehr komplex. Da haben wir uns auch auf den Weg gemacht, Beratung zu finden. Das war aber nicht einfach, da Erfahrungswerte einzusammeln. Und da gibt es einfach viel Interpretationsspielraum. Also ich glaube, als Beratungsgesellschaft könnte man sich darauf spezialisieren, eben da Träger zu beraten. Das hätte uns sehr geholfen, das hätte das Thema beschleunigt und auch die ein oder andere Runde Unzufriedenheit eingespart, die es dann einfach mit den Kooperationspartnern dann auch mal gab. Ja, auf das Projekt gemünzt, also diese Leistung. Und generell denke ich, es kommen immer mal wieder Themen auf, wo einfach externe Expertise sehr, sehr wichtig sein kann. Also jetzt auch den Neubau, den ich eben angesprochen habe, da eben alles zu bedenken. Also das Thema Immobilien generell, finde ich, da externe Expertise reinzuholen, macht durchaus Sinn. Ja, also ich denke immer mal wieder, es ist wichtig, einfach für ein Unternehmen einen Sparringspartner zu haben, der da von außen mal drauf schaut. Ja, deswegen kann man da nur zu ermutigen, sich da hin und wieder einfach mal beraten zu lassen.
Gibt es denn für Sie jetzt nochmal mit der Zukunftsbrille, sag ich mal, betrachtet, noch Hürden, Themen? Das ganze Thema Bürokratie, Kommunikation sind ja immer zwei Themen, die gerade auch in sozialen Einrichtungen mit der zunehmenden Dokumentationspflicht unter anderem einfach an Unternehmen an ihre Grenzen bringt. Gibt es da noch was? Oder haben Sie auch Bereiche, wo Sie sagen, Mensch, da sehen wir gerade auch für die Zukunft nochmal große Chancen drinne?
Ja, das, was Sie ansprechen, ist natürlich ein großes Thema. Insgesamt in der Trägerlandschaft, ich sag mal, je mehr Vorgaben es gibt, jetzt auch zum Beispiel das Thema Qualitätsprüfungen durch die Kostenträger, je mehr Nachweise man vorhalten muss, desto höher ist einfach der bürokratische Aufwand. Das ist ein Thema, und meines Erachtens sprengt das auch zum Teil wirklich den Rahmen, was da erwartet wird, vor allen Dingen, wenn ja gleichzeitig immer davon gesprochen wird, eben die Abläufe zu verschlanken und ja einfacher zu gestalten. Das ist schwierig, das kostet Ressourcen und das kostet auf jeden Fall auch Verwaltungsstellen, die sich mit diesen Themen beschäftigen müssen. Muss natürlich die Leitung da total mit im Boot und muss entsprechend dafür sorgen, dass die Vorgaben auch erfüllt werden. Ja, und Chancen gibt es auf jeden Fall, finde ich, die ja auch gerade immer wieder in der Diskussion sind, entsprechend sich einfach ambulant mehr aufzustellen, halt diese Wege zu gehen. Wie ich eben gesagt habe, gibt es eben Module, die es auch abdecken können, Kooperationen zu suchen, all das ist möglich, sich einfach den Themen anzunehmen, was natürlich immer einhergeht mit Personalressourcen, die man braucht. Im Moment empfinde ich so einfach der Entschleuniger, aber auch die besondere Wohnform, die wir neu errichten. Auch da hat es ja einen großen Stau gegeben, weil da eben entsprechend auch nicht klar war, wie werden solche Bauprojekte refinanziert. Also auch da haben wir jetzt einfach viele Fördermittel beantragen können, die dieses Thema voranbringen, auch vom Land. Also da sich auf den Weg zu machen, um das auszureizen, bietet viele Chancen, indem wir entsprechend dann auch ja neue Projekte starten können. Und in der Regel ist es auch so, dass neue Projekte einfach attraktiver sind als Arbeitgeber, entsprechend es auch leichter ist, für solche modernen Themen Personal zu gewinnen. Also von daher sehe ich jetzt nicht ganz schwarz, so in die Zukunft.
Schön zu hören. Okay, ich würde nochmal weggehen, ein bisschen von dem fachlichen Bereich. Für mich war und ist nach wie vor immer noch spannend, was Menschen nach wie vor motiviert, im sozialen Bereich tätig zu sein. Darf ich ganz konkret Sie einmal fragen, was Sie nach wie vor auch motiviert, in der Rolle als Geschäftsführer der Lebenshilfe jetzt da tätig zu sein? Was ist das?
Also generell in der Sozialwirtschaft zu agieren, die meisten werden da einfach rein geboren im jungen Alter. Also bei mir ist das gestartet als Zivildienstleistender. Und seitdem habe ich in meinem Leben nichts anderes gemacht, als irgendwie in der Sozialwirtschaft zu agieren und vor allem auch immer im Bereich Wohnen. Es macht einfach, finde ich, riesengroßen Spaß. Und als Geschäftsführer ist für mich natürlich auch einfach ganz toll. Ich kenne alle Perspektiven, Zivi, Azubi, alles, was dazugehört, erlebt. Ich kenne also ganz genau, wie das ist, eben 24/7 Dienstplan, zwei Kolleginnen fallen aus etc. Also ich kann mich total da reinversetzen in dieses Thema und eben da jetzt als Geschäftsführer die Möglichkeit haben, zu gestalten, das zu verbessern, diese Erfahrung einfach einfließen zu lassen, wie wir als Arbeitgeber agieren möchten, auch zu sehen, wie viele Mitarbeitende bei uns Freiräume toll ausgestalten können, tolle Angebote machen für unsere Klienten, mit großer Freude bei der Sache sind, trotz der manchmal schwierigen Situationen, die wir natürlich haben. Das macht einfach großen Spaß. Es ist natürlich eine komplexe Rolle. Also das Thema gutes Angebot muss aber refinanziert sein. Wir müssen die Vorgaben einhalten. Das alles unter einen Hut zu bringen, ist natürlich eine große Aufgabe. Mit dem richtigen Team, mit den richtigen Leuten macht es einfach Spaß, das gemeinsam anzugehen. Und so überwiegt immer die Freude, auch wenn es natürlich mal Tage gibt, die nicht so gut laufen.
Die gibt's, vermute ich mal, in jedem Job auf jeden Fall. Gibt es ein Erlebnis, wo Sie vielleicht heute nach wie vor dran denken und sagen, Mensch, das hat mich total geprägt, das ist in dem Arbeitskontext einfach mal passiert, eine Situation mit einem Bewohner, einem Klienten, wo Sie sagen, Mensch, das war nachhaltig, positiv eindrucksvoll.
Positiv eindrucksvoll gab es ganz viele Erlebnisse. Also ich finde es einfach Wahnsinn, wenn man Entwicklungen sieht von Menschen, denen einfach wenig zugetraut wurde, was für Ressourcen diejenigen aus sich herausholen können. Das ist zum Teil wirklich einfach bewundernswert. Also ich habe schon auch viel Energie eher daraus gezogen, bei anderen zu sehen, wie es nicht gehen sollte. Und das ist schon ein Thema, was mich einfach motiviert, Themen anders anzugehen. Ja, also was besonders erstmal negativ, aber rückblickend positiv war, war halt die Corona-Pandemie. Genau da bin ich als Geschäftsführer eingestiegen mit Lockdown und allem drum und dran, mit unseren stationären Angeboten. Das war einfach ein Riesenaufwand und eine ganz, ganz hohe Belastung fürs Personal in den Wohnhäusern. Es war wirklich, ja, rückblickend schon, muss man sagen, kann man sich gar nicht mehr vorstellen heute, wie das damals abgelaufen ist. Und aber ich sag mal, die Zeit, dass die durchgestanden wurde gemeinsam, da hat man Erfahrungen gesammelt, finde ich, für 2-3-fache Jahre. Also ich bin 5 Jahre Geschäftsführer, aber gefühlt irgendwie 15 Jahre. Und ja, das macht's einfach auch jetzt, finde ich, leichter, mit Belastungen umzugehen, mit extremen Situationen umzugehen. Also das hat mich schon geprägt. Rückblickend würde ich da in der Zeit auch schon ein paar Sachen anders machen als mit dem Wissen von jetzt. Aber das war schon extrem, was da alle leisten mussten. Da sieht man einfach, was dann auch gemeinsam möglich ist. Deswegen scheue ich keine Herausforderungen mehr.
Sehr gut.
Ja, vielen Dank an Sie, Herr Aretz, und auch an dich, Carolina, für dieses spannende und offene Gespräch. Herr Aretz, dass Sie alle Ihre Erfahrungen mit uns geteilt haben. Ja, dann bleibt mir auch nichts weiter zu sagen als Dankeschön und für unsere ZuhörerInnen auch noch den Hinweis. Sie sprachen gerade über das Thema, wo kann man sich nochmal externe Hilfe holen? Das können Sie, liebe ZuhörerInnen, natürlich auch bei der Sozialgestaltung. Für alle Themen rund um die Eingliederungshilfe ist auf jeden Fall meine Kollegin Carolina Schrage Ansprechpartnerin. Aber auch zu Themen wie Immobilien, die eben häufig externe Expertise benötigen, da können auch Sie die Sozialgestaltung ansprechen. Und da freuen wir uns natürlich drauf, wenn wir mit Ihnen gemeinsam an Ihren Projekten arbeiten können. Vielen Dank, Herr Aretz. Vielen Dank, Carolina. Und hoffentlich auf Wiederhören.
Vielen Dank. Bis dann.
Möchten Sie mehr erfahren? Dann besuchen Sie unsere Website unter sozialgestaltung.de.
Folgen Sie uns auch auf LinkedIn, abonnieren Sie unsere Newsletter und diesen Podcast.
Bis zum nächsten Mal.